Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in La Palma. Eine recht kleine Gemeinde, aber eine Gemeinde, die seit etwa 3 Wochen eine selbstständige Gemeinde geworden ist. Wir haben am 29. Juni ein Gemeindegründungsfest gefeiert. Wir waren bis zu dem Zeitpunkt ein Missionspunkt, Tochtergemeinde der Baptistengemeinde auf Teneriffa. Und jetzt müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Wir waren lange genug Tochtergemeinde und jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Nein, so ist es natürlich nicht. Die haben auch jetzt in der Zeit, in der ich weg bin, uns Hilfe zugesagt und werden auch die Predigtdienste und so weiter, die Gottesdienste übernehmen. Heute der Gottesdienst auf La Palma wird von unseren Jugendlichen gestaltet und da sehen wir, es geht alles in Generationen über. Das ist so etwas sehr Gutes. Aber herzliche Grüße von der Gemeinde auf La Palma. Und wenn Sie dort mal Urlaub machen, dann sind Sie alle herzlich eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen. Es wird ins Deutsche übersetzt. Also es wird Ihnen nicht nur Spanisch vorkommen, sondern Sie werden auch was verstehen. Gut, den Text, den ich vorlesen möchte und der auch Grund der Predigt, der Verkündigung heute Morgen ist, ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 17. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn wir dieses Bekenntnis, wir haben ja heute kein Glaubensbekenntnis gesprochen, aber das ist selbstverständlich, wir wissen ja, wo wir sind, aber dieses Bekenntnis des Petrus, das ist ja so eines der ersten Christusbekenntnisse, also wer ist Jesus? Man könnte denken, dass ja Jesus so kurz in seinem relativ kurzen Dienst auf Erden es ja vorhatte, so viel Jünger wie möglich unter seine Lehre, unter seine Nachfolge zu bekommen. Und da liegt es nahe zu fragen, wie komme ich näher und schneller an die Leute dran? Was wollen die Leute? Aber das klingt ja schon eher nach einer politischen Werbung. Wie denken die Leute über die Steuerreform? Und wahrscheinlich hätten wir auch hier so die Stimmungsmache, wie sie auch in den Medien dargestellt wird. Wie würde eine Bundestagswahl heute ausgehen? Die Politiker wollen das wissen. Die wollen wissen, wie denkt das Volk? Und es liegt nahe, der Gedanke liegt nahe zu fragen oder zu denken, dass Jesus auch eine solche Meinungsbildung hier wissen will. Er will wissen, was denken die Leute über mich? Wie muss ich predigen, was muss ich zeigen, was muss ich sagen, wie muss ich leben, damit ich mehr Anhänger bekomme? Wir leben ja in einer Zeit, in der die Massen ja bestimmen. In der Demokratie ist es ja immer so gewesen, dass die Mehrheit bestimmt. Ist das, was Jesus beabsichtigt mit dieser Frage? Will er einfach nur wissen, was denken die Leute, wie komme ich besser an sie dran? Will er hier eine Wahlkampagne beginnen und starten? Will er so viel wie möglich an Fans, an Anhänger, an Nachfolger unter seine Fittiche horten? Muss sich erst Jesus eine Stimme verschaffen, damit er Anhänger findet? Ich frage mich, ob wir in der Stelle der Jünger ähnlich reagiert hätten wie sie. Wir sagen ja oft, hätte ich nur damals gelebt, ich wäre ganz einfach ein Superchrist. Wäre einfach Nachfolger Jesus zu sein, wenn ich ihn gesehen hätte. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen Jesus persönlich begegnet waren? Und wie viele von diesen Tausenden zuletzt noch blieben? Also Jesus persönlich gesehen zu haben, ist kein Garant dafür, ein Nachfolger Jesu zu sein. Wenn wir diese Fragen Jesu nochmal verfolgen, es geht ja weiter. Jesus bleibt ja da nicht stehen und sagt, was sagen die Leute über mich? Es wäre ja wichtig oder es wäre interessant zu fragen, was denken die Leute so über Jesus? Wir können jetzt mal so einen Querschnitt über das Neue Testament machen. Und was haben die Leute über Jesus gedacht? Denn das ist ja so, dass, was die Jünger in dem Moment zusammen getragen haben. Also Prophet, einer der Propheten, ein besonderer Prophet oder Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war kurz vorher enthauptet worden. Das war schon eine große Meinung, dass Jesus der Johannes der Täufer sein sollte. Der ist von Toten auferstanden. Das ist nicht einfach so mal gesagt. Stellen Sie sich das mal vor. Einer, der letzte Woche oder vor 2 Wochen gestorben ist, der steht wieder hier und predigt. Das ist schon eine große Meinung. Außerdem hat das, was er sagt, noch mehr Gewicht. Was haben die Leute gedacht? Menschen, die Jesus begegnet sind, der reiche Jüngling in Lukas Kapitel 18. Er kommt zu Jesus und sagt ihm, was er von ihm denkt. Guter Meister, was muss ich tun? Und so weiter. Diese Geschichte kennen wir. Aber die Meinung, die dieser junge Mann von Jesus hat, dieser reiche Jüngling, ist guter Meister. Ist das Jesus für dich ein guter Meister? Einer, der dir mal so in Situationen so einen guten Gedanken einfließt und dir sagt, so ein Bibelwort, eine Losung zuspricht und dann, ach, jetzt fühle ich mich aber besser. Ist das der gute Meister? Das klingt ja auch schon fast wie orientalische Religion, der dir einen Zuspruch gibt und dann geht es dir den Tag über besser. Und dann kannst du darüber meditieren, was er dir sagt. Ist das Jesus ein guter Meister, der in Krisensituationen dir einen Tipp gibt? Ist er das? So kommt jedenfalls der reiche Jüngling zu Jesus. Er sucht einen guten Tipp. Was muss ich tun, damit ich eben mein Leben gut investiere, dass ich das ewige Leben daraus bekomme? Ist das Jesus für dich ein guter Meister? Es gibt andere Persönlichkeiten, die Jesus begegnet sind. Das war ein junger Mann, jetzt kommt ein älterer Mann. Nikodemus, da kam des Nachts ein älterer Mann, weil er ja schon, er hatte alles gelernt. Er hatte Theologie studiert. Er hatte eine klare Vorstellung, wie das sein sollte mit Gott. Und vor allem mit dem Messias. Und er kommt und hat eine Meinung. Ja, eigentlich ist es keine Meinung. In Johannes 3, die Verse 1 und 2, da kommt Nikodemus zu ihm und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gesandt bist. Wir wissen. Das ist nicht eine Meinung, das ist eine Gewissheit, eine Erkenntnis. Ein reifer Mensch, der vieles im Laufe des Lebens gelernt hat und der zu Schlüssen kommt. Er kommt auf den Punkt. Er sagt, das, was wir sehen, das, was du redest, das, was wir gelesen haben, das, wie du lebst, das kann nur einer sein, der von Gott kommt. Wie viele Menschen gibt es in der Menschheitsgeschichte, die den Anspruch erhoben haben, ich komme im Namen Gottes? Es gibt viele. Ob sie es tatsächlich sind, das sei dahingestellt. Aber Nikodemus, einer, der die Bibel kannte, das Alte Testament, der in dem Zwiespalt, er war sich dessen bewusst, dass die Gesellschaft, in der Jesus gelebt hatte, Jesus ablehnte. Es war sogar die Gesellschaft, in der er zu Hause war, die Pharisäer, die strengsten der Juden, die gläubigsten der Gläubigen. Und er kommt zu der Erkenntnis, wir wissen. Und er spricht im Plural, das sind mehrere Pharisäer, die diese Meinung haben. Wir wissen, dass du von Gott kommst. Keiner, der so lebt, wie du lebst, könnte so sein, es sei denn, dass er von Gott käme. Es gibt natürlich das Leben des Nikodemus, es hat viele, viele hin und her gegeben. Er ist auch einer derjenigen, der wenigen, der beim Kreuz Jesu auftaucht, der bei der Beerdigung, Grablegung Jesu mithilft. Wir wissen nicht, die Spuren verlieren sich da, aber es kann sein, dass er dann diesen Durchbruch geschafft hat und Jesus nachgefolgt ist. Aber es war auch zunächst mal mehr als eine Meinung. Es gibt eine Person, die Meinung immer wieder ändert. Und das ist ja vielleicht etwas, was wir sehr gut kennen heute. Man kann keine feste Meinung haben. Und übrigens, eine Meinung ist nie fest. Eine Meinung ist immer von den Umständen abhängig. Eine Meinung ist nie definitiv. Es klingt gut, dass wir eine Meinung haben, aber Meinungen können sich ändern. Das hat sich zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen auch gezeigt. Die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4 begegnet Jesus und sie meint, dass Jesus ein Jude sei. Ja gut, gut gemeint. Da braucht man auch kein großer Hellseher zu sein, um das zu sehen. Jesus war ein Jude. Er hat sich so gekleidet wie ein Jude. Er hat so gesprochen wie ein Jude. Er war Jude. Und er kommt zu einer samaritanischen Frau und bittet um Wasser. Das tut man nicht. Es gibt viele Dinge, die man heute auch nicht tut. Und wenn sie jemand tut, dann erhebt man den Zeigefinger und sagt, das tut man nicht. Und so kommt diese Frau zu ihm und hat erstmal diese Meinung, du bist Jude. Und dann Jesus fängt an, diese Frau anzusprechen, denn letztlich ist das die Absicht dieser Begegnung. Jesus will diese Frau ansprechen und auf ihr Leben mit Gott, ihre Beziehung zu Gott ansprechen. Und so offenbart er ihr Dinge. Er spricht über den Glauben. Und diese Frau merkt, du bist nicht nur ein Jude, sondern du bist ein Rabbi, du bist ein Lehrer, ein Religionslehrer. Und da wir schon da gerade dabei sind, lass uns doch mal reden über diese Sachen. Und dann fängt die Frage an, ja, ihr Juden, ihr meint, hier in Jerusalem muss man beten. Es geht da letztlich um die Frage der Form. Wie betet man richtig an? Welche Religion ist die richtige? Das sind doch Fragen, die wir auch haben. Und da haben wir auch Meinungen. Aber Meinungen sind, wie gesagt, nie definitiv. Die können verändert werden. Und letztlich sind Meinungen, die nur dann nützlich, wenn man diesem weiterbildet zur Gewissheit, zu einer Überzeugung. Wenn Sie gefragt werden, reisen Sie morgen nach Österreich? Und da können Sie mal, ich meine ja. Aber in dem Ton und in diesem Wort ist schon eine Ungewissheit drin. Wenn wir von Jesus gefragt werden, ob wir Christen sind, dann kann man nicht bei einer Meinung bleiben, sondern da muss man zu einer Überzeugung hindurchdringen. Diese Frau bleibt nicht bei der Meinung. Sie will mehr wissen. Und sie fragt Jesus, ja, mit der Religion, welche ist denn die richtige? Und Jesus antwortet und sagt, es kommt die Zeit. Und die Zeit ist jetzt schon, in der die wahren Anbeter Gott im Geist anbeten werden. Es geht nicht um den Ort, um die Form, sondern um die Qualität, um die Beziehung. Letztlich, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest mich um Wasser bitten. Lebendiges Wasser, was nicht versiegt. So spricht Jesus zu dieser Frau. Und die Frau ändert die Meinung. Also nicht nur Jude und Rabbi und nicht nur ein Religionslehrer. Du musst ein Prophet sein, denn letztlich, du kennst mich. Du hast mich durchschaut. Das, was diese Frau verborgen hielt vor der Bevölkerung Sichars, dieser Stadt, das weiß Jesus, ein ganz Fremder, für sie Fremder, kennt sie. Und er gibt sich ihr zu erkennen als der Messias. Eine Meinung, die sich schnell ändert. Wie schnell ändert sich deine Meinung über den Glauben? Wenn es gut geht, dann sind wir fromm und wunderbar und dann kommen wir auch in die Kirche und dann sind wir bereit, auch alles zu machen für den Herrn, wenn es uns gut geht. Ist es denn von der Stimmung abhängig? wer Jesus ist? Ist es von den Umständen abhängig? Hast du nur eine Meinung über Gott? Oder hast du eine Beziehung zu Gott? Es gibt noch einen Letzten, der eine Meinung hatte über Jesus, und das ist Pilatus. Pilatus hatte eine sehr große Meinung über Jesus. Eine solch große Meinung, dass er sagt, das ist ein Mensch. Er kommt zu dem Schluss, dieser Mensch ist euer König. So wie er sich verhält, das ist nicht nur edel, das ist königlich. Und deswegen macht er diese Meinung publik. Über dem Kreuz steht Jesus von Nazareth, König der Juden. König der Juden, aber nicht mein König. Er hat eine gute Meinung über Jesus, aber er bestimmt über ihn und über die Juden. Ist es auch unsere Meinung heute, dass wir sagen, Jesus ist gut für die, die ihn nötig haben, ich brauche ihn nicht? Ist es deine Meinung? Wenn wir bei einer Meinung bleiben, das kann nicht eine Meinung verharren, sondern diese Meinung muss weiter gedeihen, reifen, und die Reifung einer Meinung ist Überzeugung, Gewissheit. Es gibt einen Pfarrer, Gamble, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der hat einen Alpha-Kurs ins Leben gerufen in London. Der hat einmal, um den Glauben zu beschreiben, ein Beispiel gebracht. Seine Frau heißt, Petra. Heißt nicht Petra, aber ich sag mal Petra. Und er sagt, bevor er sie geheiratet hat, wollte er natürlich alles über sie wissen. Und er hätte sich auch eine Meinung bilden können. Er hätte sich ein Buch kaufen können, in dem steht, kulinarische Künste Petras. Sportliche Eigenschaften Petras. Geduld und psychologisches Know-how Petras. Er hätte viel über Petra wissen können. So gehen wir manchmal auch mit Gott um. Wir lesen viel über ihn. Wir studieren Theologie. Wir machen Bibelkreise. Wir lesen die Bibel. Aber dieser Pastor sagte, ich wusste viel über sie, aber ich kannte sie nicht. Letztlich die Frage, die Jesus und seine Jünger stellt, was meinen die Leute? Gut, das sei dahingestellt, was die Leute meinen. Aber wer bin ich für dich? Und obwohl es wie eine Meinungsumfrage klingt, es geht um mehr. Wer bin ich für dich? Da geht es nicht um, was bin ich für dich? Welche Bedeutung hat meine Person in deinem Leben? Sondern wer bin ich für dich? Es geht um eine Personbeziehung. Wissen wir über Gott oder kennen wir ihn? Denn letztlich, wenn wir etwas über ihn wissen, dann können wir uns auch eine Meinung bilden. Aber wir brauchen keine Meinung, wenn wir ihn kennen. Eine Beziehung ist wesentlich stärker als eine Meinung. Wer ist Jesus für dich? Wir sehen natürlich, dass diese Frage, die endet mit diesem Bekenntnis, dieses wunderbare Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus kommt hier in ein Vorrecht hinein, etwas zu erkennen, was allen anderen noch nicht sichtbar war. Du bist Christus, du bist der Messias. Du bist derjenige, der im Alten Testament verheißen wurde, uns zur Erlösung. Jesus war noch nicht gestorben. Jesus war noch im Start, im Beginn seiner Tätigkeit. Die Massen folgten ihm noch. Erst später, als Jesus über den Ernst der Nachfolge sprach, erst später, als Jesus darüber sprach, dass er sterben musste und dass derjenige, der an ihn glaubt, an seinem Sterben, an seinem Blut teilhaben muss, Erst dann verließen ihn die Massen. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Wenn wir nur Meinungsbilder sind, wenn wir nur eine Meinung über Jesus haben, dann wird uns Jesus das Gleiche fragen. Willst du auch gehen? Jesus zwingt uns nicht, Christen zu sein. Es kann sein, dass der Konfirmandenunterricht euch zwingt, hier zu sein. Ihr müsst gewisse Anzahl von Gottesdiensten absitzen hier. Und ich weiß nicht, vielleicht ist noch jemand da, der sich gezwungen fühlt, aus sozialen, gesellschaftlichen, verwandtschaftlichen Umständen, familiären Umständen. Man sitzt hier und man fühlt sich gezwungen. Jesus zwingt dich nicht. Er hat seine Jünger auch nicht gezwungen, seine Jünger zu sein. Er hat sie eingeladen. Folgt mir nach. Aber wenn ihr mir nachfolgt, seid gewiss, was es kostet. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wer bin ich für dich? Und er fragt dich das heute Morgen auch. Wer bin ich für dich? Welche Gewichtung hat meine Person in deinem Leben? Wir nennen ihn Herr und tun doch nicht, was er uns sagt. Es ist ein persönliches Angebot, was Jesus uns macht. Und er möchte, dass wir von einer Meinung in eine Gewissheit übergehen. Woher kommt die Gewissheit? Ich komme zum Schluss. Als Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt zeigt, was Glauben bedeutet, da redet er über viele Dinge. Der Glaube, der kleine ich wie ein Senfkorn. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht von einem Busfahrer. Wir leben in einer Zeit der Skepsis und wir wollen erst dann glauben, wenn wir sehen, wenn wir Beweise haben. Das ist ja so eine Sache. Sogar der größte Zweifler, also Gotteszweifler, der auch behauptet, dass er nicht glaubt, sondern er glaubt nur das, was er sieht, oder er vertraut nur dem, was er sieht, wo er Beweise hat. Wenn jemand unter Ihnen, unter euch heute Morgen hier ist und sich auf die Bank gesetzt hat, der hat bestimmt nicht erstmal getestet. Ist die solide? Hält die mein Gewicht? Eine Belastungsanalyse gemacht, ob das Holz noch resistent ist, ob es morsch ist, ob der Wurm drin ist. Keiner macht solch einen Test. Oder wer von euch ist in den Bus gestiegen und hat erstmal einen Eignungstest vom Busfahrer oder von der Busfahrerin gemacht? Hat die zu viel getrunken? Hauchen Sie mich mal bitte an. Machen Sie mal so. Sind Sie überhaupt die Person, die hier fahren darf? Wer macht denn das? Wir steigen in den Bus rein, setzen uns hin und vertrauen darauf, dass diese Person auch so verantwortungsvoll ist und uns dahin führt und hinfährt, wo wir hinwollen. Keiner macht so einen Test. Wir vertrauen. Sehen Sie, Glauben ist nicht einfach hoffen, dass etwas ist und erwarten. Wir wissen ja nicht, aber ich glaube, ich will glauben. Glauben, so wie die Bibel das meint, ist sich blind diesem Busfahrer anvertrauen, sein ganzes Leben anvertrauen. Das ist das, was Gott von uns möchte, wenn er uns in Jesus begegnet. Dann will er, dass wir ihn mit Haut und Haaren uns ganz anvertrauen. Und nicht glauben, ja, ich glaube, ich vermute, es könnte ja sein, sondern ich vertraue mich dir ganz an. Und Vertrauen ist nur auf persönlicher Ebene möglich. Man kann nicht einem nebulösen Etwas im Himmel, ein ungewisses Etwas, die Macht, ne, so wie es in den Filmen heute so heißt. Man kann nicht einer Macht, einer unpersönlichen Macht vertrauen. Vertrauen ist etwas Persönliches und das ist, was Jesus von seinen Jüngern hier erwartet. Wer bin ich für dich? Es ist mir egal, was die Leute meinen über mich. Ich will wissen, was du über mich denkst, was ich für dich bin. Wer ist Jesus für dich an diesem Morgen? Und ich wünschte, dass sie Gott bitten, denn letztlich kann er alleine ihnen zeigen, wer er ist. Jesus sagt es dem Petrus, das hast du nicht von dir, das hat dir kein Fleisch und Blut, das ist keine Theologie, was du jetzt sagst, das hat dir Gott, der himmlische Vater, offenbart. Und das ist nicht eine exklusive Offenbarung, die nur der Petrus bekommt. Jesus verhieß den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat diese Funktion. Und weiter hat Jesus seinen Jüngern gesagt in der Bergpredigt: Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang: Wer unter euch, der einen Sohn hat, und dieser Sohn bittet euch um ein Ei, wer unter euch würde ihn einem Skorpion geben? Keiner, niemand. Oder wer von euch, der einen Sohn hat und dieser bittet ihn um ein Stück Fisch, einen Fisch, der ihn eine Schlange geben würde? Keiner. Und Jesus kommt zu dem Schluss: Ihr, die ihr böse seid, Menschen sind böse, ihr vermögt auch Gutes zu tun, wenn eure Kinder euch darum bitten, wie viel mehr wird euch euer himmlischer Vater den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? Das steht in der Bergpredigt. Bitten wir also den Heiligen Gott, uns seinen Heiligen Geist zu geben, damit wir ihn erkennen.